Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit vielen Jahren wird also WikiLeaks-Begründer Julian Assange von der Justiz verfolgt. Die amerikanische Justiz, die klagt ihn so an, dass er, wenn er verurteilt werden würde in den USA, nie wieder in Freiheit käme. Das ist eine Woche, in der wichtige Entscheidungen für Julian Assange gefallen sind. Am Montag also die Ablehnung der Auslieferung. Am Mittwoch dann tatsächlich die Frage, ob er auf Kaution freikommen kann. Anlass, nochmal grundsätzlich zu reden über WikiLeaks, über die Whistleblower-Bewegung, mit einem Mann, der Julian Assange sehr gut kennt, als Mitbegründer von WikiLeaks und ehemaliger Mitstreiter von ihm, Daniel Domscheit-Berg, Internetaktivist in Deutschland. Zunächst die Frage an Sie, Herr Domscheit-Berg. Was bedeutet eigentlich Julian Assange, jetzt jenseits von den Entscheidungen über ihn als Person, was bedeutet eigentlich Julian Assange noch für WikiLeaks und für die gesamte Whistleblower-Bewegung?
Man wollte diese Figur aufbauen, diesen prominenten Menschen, der gegen die Macht kämpft irgendwie. Das ist sicherlich auch fatal gewesen. Auf der anderen Seite sind auch einfach organisatorisch ganz viele Sachen schiefgelaufen. Und im Endeffekt glaube ich, das Traurigste ist, dass die Professionalisierung, die ein solches Projekt gebraucht hätte, um über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte dieses ganze Feld Whistleblowing auf andere Beine zu stellen, diese Professionalisierung, die hat nie stattgefunden, weil das Projekt einfach auf dieser aktivistischen Ebene geblieben ist und mehr sein Spielzeug blieb, als dass es sein volles Potenzial entfaltet hätte.
Ja, aber es gab ja noch viele andere Menschen in seinem Umfeld, die dieses Projekt ja auch mitbetrieben haben. Sie waren einer von denen. Gut, sie haben sich dann im Streit voneinander getrennt. Aber es gibt ja auch noch andere Plattformen, andere Möglichkeiten, auch Whistleblowing zu tun, zu realisieren. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung eigentlich?
Na, primär setze ich meine Hoffnung darauf, dass, und das ist der wirkliche Verdienst dieser Plattform, dass es ja einen kulturellen Wandel ausgelöst hat. Die Welt jetzt nach WikiLeaks, gerade nach 2010 oder so und der Veröffentlichung der Papiere aus Afghanistan, dem Irak und diese Depeschen, spätestens seitdem hat jeder Haushalt auf der Welt, der irgendwie an Nachrichten angebunden ist, von WikiLeaks gehört. Und wir haben gerade auch in Deutschland eine riesige Entwicklung gemacht, was diese Definition vom Geheimnisverrat angeht, dass das auch positiv besetzt sein kann, dass es wichtig ist, dass uns Menschen den Blick hinter verschlossene Türen gewähren und dass wir das brauchen als so einen Fehlerkorrekturmechanismus für die Gesellschaft. Und wir haben jetzt gerade gesehen, in Europa wurde ein Whistleblower-Schutzgesetz verabschiedet. Es zeigt also, dass wir uns ein bisschen in die richtige Richtung bewegen.
Aber gleichzeitig ist ja Julian Assange, so sagen Sie es ja auch selbst, kein Whistleblower.
Das ist richtig. Er gehört zu einer publizistischen Plattform. Und als Teil dieser publizistischen Plattform bewegt er sich im Rahmen der freien Presse und der Gesetze, die die freie Presse schützen. Und das ist ja ganz wichtig. Zum einen, weil wir anerkennen müssen, dass der Prozess, der hier in England gerade stattfindet, sich gegen einen Journalisten wendet, der auch akkreditiert war als Journalist, dass das ein ganz direkter Angriff auf die Tätigkeit der freien Presse ist und als solcher verteidigt werden muss. Gleichzeitig ist es natürlich ja auch wichtig, das im Zusammenspiel mit Informationszuträgern zu sehen. Also jeder Journalist, der investigativ arbeitet, jeder Journalist, der Dinge enthüllt, der versucht, hinter verschlossene Türen zu blicken, der ist angewiesen auf Leute, die ihm Informationen zutragen, nämlich auf Whistleblower. Und die sind in dieser symbiotischen Beziehung, die ganz wichtig ist, und beide Komponenten dieser Beziehung müssen geschützt werden.
Das ist ja eine Debatte, die ja seit Gründung von WikiLeaks geführt wird und eigentlich auch schon davor. Geht es da eigentlich wirklich nur um die Frage von Pressefreiheit? Also wenn man den Vorwurf nimmt, der ja im Raum steht, der ja überhaupt auch erst diese Ermittlungen gegen ihn auch zum Teil begründet, dass nämlich durch, wie soll ich es formulieren, durch die ungefilterte, also wenn man so will, auch unjournalistische Veröffentlichung von Geheimkriegsdokumenten mit ungeschwärzten Namen tatsächlich die Gefahr besteht, Menschenleben zu gefährden. Ist das so aus der Luft gegriffen?
Nee, ich glaube, dass das in der Tat zum Teil schon sehr berechtigte Kritik ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch nicht mehr bei dieser Plattform dabei bin. Es gibt viele Dinge, die einfach unprofessionell gelaufen sind, wo Fehler gemacht wurden und wo noch viel schlimmer als das, aus den Fehlern, die gemacht wurden, nicht gelernt wurde. Und dabei sind Fehler innerhalb der Veröffentlichung passiert. Darüber kann man streiten. Das ist auf einer beruflich-ethischen Ebene vielleicht verwerflich. Das ist unprofessionell. Das rechtfertigt aber nicht die Auslieferung an die Amerikaner. Da geht es um Fragen von Spionage, von Geheimnisverrat und eben diesen Tatbestand, der ja auch Teil der Debatte ist, ob es dabei um Hacking ging, ob er sich verschworen hat, gemeinsam mit Chelsea Manning Passwörter zu knacken und so. Das wird sicherlich noch interessant aufzudröseln, was genau passiert ist. Und unter Umständen sind das dann auch Sachen, die strafrechtlich relevant sind. Für alles, was diese reine publizistische Tätigkeit ist, allerdings, glaube ich, müssen wir ganz realistisch sein, dass die ganze Presselandschaft, egal wie, niemals immer komplett perfekt ist. Also ich würde mir auch bei der Bild-Zeitung zum Beispiel häufig höhere Standards und ethische, professionellere Standards wünschen. Da kann ich nicht sagen, die dürfen alles Mögliche machen. Die ganze Tableau-Presse in England zum Beispiel auch überschreitet ständig irgendwo irgendwelche roten Linien. Und bei WikiLeaks legen wir jetzt ganz andere Maßstäbe an und da darf niemals irgendwas schieflaufen.
Was wäre denn für Sie eine ideale Whistleblower-Plattform?
Also ich glaube, was wichtig wäre, ist, es darf nicht eine Plattform geben. Ja, es ist ein riesiges Problem in der heutigen Zeit, dass alle oder zu viele Leute bei einem Internethändler wie Amazon einkaufen. Es ist ein riesiges Problem, dass zu viele Leute eine Suchmaschine wie Google benutzen. Und genauso wäre es ein riesiges Problem, wenn es diese Monopolstellung einer Whistleblower-Plattform gibt. Dafür liegt einfach zu viel Macht in einer solchen Plattform. Darüber zu entscheiden, was mit Informationen passiert, wie die veröffentlicht werden, was man zurückhält oder auch nicht, wer Zugriff bekommt auf all das, das sind richtig wichtige und komplexe Fragen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine dezentrale Infrastruktur. Es braucht viele solcher Plattformen und idealerweise würde man das dann aber so ganzheitlich denken, dass diese Plattformen schon auch miteinander vernetzt sind. Da ist noch ein weiter Weg hin und in einer Post-Snowden-Welt ist es gerade eine sehr gute Frage, inwiefern man dem Internet als Medium für Whistleblower vertrauen möchte, bevor nicht vielleicht grundlegend ein paar Technologien umgesetzt wurden, die das Internet und die Kommunikation übers Internet sicherer und weniger abhörbar machen.
Das sagt Daniel Domscheit-Berg, Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, ehemaliger Mitstreiter von Julian Assange, heute, nachdem also der Auslieferungsantrag an die USA abgelehnt worden ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.